Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier in der Halle und auch alle, die sich eingeschaltet haben. Wir freuen uns, dass wir heute Morgen Fortsetzung machen im Römerbrief und wir sind im Kapitel 5 angelangt und befinden uns dort in einem sehr interessanten Abschnitt, denn hier geht es um die Frucht oder auch um die Segnungen, die wir durch die Rechtfertigung aus Glauben von Gott geschenkt bekommen. Und ihr habt sicherlich eure Bibeln dabei, dann schlagt doch gerne auf Römer Kapitel 5 ab Vers 6 und zur Textlese stehen wir noch einmal auf. Römer Kapitel 5 von Vers 6 bis 11. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Amen. Nehmt doch Platz. Ihr habt es alle vermutlich schon erlebt und ich habe es besonders eindrücklich erfahren auf einer Missionsreise, die wir nach Bolivien im letzten Jahr unternommen haben. Wir fuhren stundenlang auf entlegenen Sandwegen, um Christen irgendwo in der Ferne aufzusuchen. Da war gar nichts. Da waren ein paar Wälder, ein paar Steinbrocken und ein paar Bäche, über die wir gefahren sind. Und dann kamen wir an und es war Abend. Und die Nacht brach schon herein und wir saßen beim Essen draußen und schauten hoch und wir sahen den wunderschönen Sternhimmel. So voll. Man sah die Milchstraße. Das kannst du in Hamburg nicht erleben, weil es zu viel Licht in Hamburg gibt. Da draußen, da war nichts. Stockdunkel. Umso dunkler die Nacht, desto heller, beeindruckender der Sternhimmel. Ähnlich ist es bei einem wertvollen Diamanten. Je dunkler der Hintergrund, auf dem du ihn präsentiert bekommst, desto funkelnder leuchtet er. Ist auch bei einer Kerze so. Zündest du sie mittags um 12 am 3. August in Hamburg an, dann scheint sie recht hell, weil es ist dunkel hier bei uns. Aber geh mal davon aus, du bist im hellen Sonnenschein. Du nimmst sie nicht so wahr, als würdest du sie zu Weihnachten im Dunkeln anzünden. Der Kontrast ist es, der etwas scheinen lässt. So ist es auch mit der Liebe Gottes. Wir können ihre beeindruckende Schönheit erst dann verstehen, wenn wir die Finsternis begreifen, in die sie hineinscheint. Die Liebe Gottes kommt dann zur Geltung, wenn sie auf die Dunkelheit des Menschen trifft. Aber wie mit vielen Dingen im Leben wollen auch wir Menschen diese Spannung gar nicht erst zulassen. Und deswegen verdrängen wir und wollen es eigentlich auch gar nicht hören, dass wir ohne Gott in der Finsternis sind. Wir schieben den Gedanken beiseite und meinen, mit uns sei alles in Ordnung. Wie selbstverständlich gehen wir davon aus, dass wir moralisch einwandfrei sind. Wir sind gut Menschen. Alles bestens. Bildlich gesprochen, machen wir um uns herum Licht an. Wir bauen Scheinwerfer auf und stellen uns in ihren Lichtkegel. Buchstäblich präsentieren wir uns und unsere guten Seiten nach außen. Wir tragen Masken und versuchen, die Leute zu überzeugen, wie wohl es um uns steht. Und während wir uns in unserem Glanz bewundern, verblasst die Liebe Gottes und sie wird für uns zu einer Selbstverständlichkeit. Wir wollen den Kontrast nicht, weil wir gar nicht so dunkel sind, wie wir sind. Wir sagen, schau, wie gut ich aussehe, sieh meine guten Taten, achte doch auf das, was ich alles erreicht habe. Selbstverständlich liebt Gott mich. Er kann ja gar nicht anders, als mich zu lieben. Er ist ja schließlich der liebe Gott und das ist dann auch sein Job, mich zu lieben. Wer so denkt, der wird die Liebe Gottes nicht mal im Ansatz begreifen. Martin Luther hat gesagt, ein Mensch muss seiner eigenen Sündhaftigkeit in ihrer ganzen zerstörenden Tiefe begegnen, bevor er sich des Trostes der Errettung erfreuen kann. Unser heutiger Bibeltext, der lässt diese Spannung zwischen diesen zwei Gegensätzen unbearbeitet, unverfälscht stehen. Er versucht nicht, Licht und Finsternis künstlich aufzulösen, sondern einerseits schildert der Apostel Paulus eindrücklich unseren hoffnungslosen Zustand ohne Gott, unsere Finsternis. Und er lässt es wirklich finster sein um uns. Aber gerade durch diese Finsternis leuchtet die Liebe Gottes umso heller. Der Textabschnitt beschreibt hier, und wir haben es eingangs gesagt, eine weitere Frucht der Rechtfertigung aus dem Glauben. Das sind diese segensreichen Dinge, die zu uns kommen, wenn wir verstehen, dass wir nicht durch unsere Werke, sondern aufgrund allein dessen, was Christus für uns getan hat, aus Glauben gerechtfertigt werden. Wir haben gesehen in Vers 1, Kapitel 5, dass wir aufgrund dieser Rechtfertigung Frieden mit Gott haben, dass wir Zugang zur Gnade haben, dass wir eine Hoffnung auf Herrlichkeit haben. Am letzten Sonntag haben wir gehört, dass wir sogar Freude in Bedrängnis erleben, aufgrund der Rechtfertigung aus Glauben. Und nun heute lernen wir, dass wir auch Empfänger der überreichen und unverdienten Liebe Gottes sind. Und um diese Liebe zu verstehen, müssen wir begreifen, wer wir wirklich sind. Und das ist der erste Punkt, Gottes Liebe zu Sündern. Paulus verwendet hier in unserem Abschnitt 4 verschiedene Ausdrücke, um unsere Verlorenheit zu beschreiben. Das ist unsere Finsternis. Erstens sagt er, wir sind kraftlos. Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, gestorben. Mit anderen Worten, wir waren hilflos, völlig unfähig, uns selbst von den Auswirkungen des Sündenfalls zu befreien. Wir hatten keine Handhabe. Wir waren vollkommen unfähig zum Guten. Und diese Unfähigkeit konnte auch nicht durch ein menschlich erzeugtes Ereignis von uns abgewendet werden. Es ist nicht so, wie wenn du einen Kredit laufen hast und du ihn eines Tages nicht mehr bedienen kannst, weil du zu kraftlos bist, aber dann plötzlich ein Erbe über dich hereinkommt und du dann zahlen kannst. Nein, wir waren kraftlos, ohne Aussicht aus unserem finsteren Zustand herauszukommen. Unsere Kraftlosigkeit in Bezug auf unsere Verlorenheit konnte durch kein menschliches Ereignis wettgemacht werden. Da gab es und da gibt es kein Erbe, was dich freikauft aus deiner Sünde. Da gibt es kein 13. Gehalt, was dir ein bisschen Luft verschafft. Da gibt es auch keine guten Werke, die dich aus der Finsternis holen. Wir waren wirklich kraftlos. Das ist wichtig zu verstehen. Und das ist der Grund, warum die Bibel das auch nicht nur an dieser Stelle sagt, sondern an vielen anderen Stellen auch. Zum Beispiel im 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Hören wir diese Sprache, diese Unmöglichkeit. Kann es nicht erkennen. Und wir stehen immer noch da und machen Lichtschalter an. Ach, aber er wird doch berücksichtigen, dass nix. Er kann es nicht. Ein Mensch, der natürliche Mensch, kann Gott nicht erkennen. Was du erkennst, ist dein eigenes Bild von Gott, aber nicht ihn selbst. Jesus sagt auch sehr deutlich, wie kraftlos wir sind, zu Nikodemus: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es nicht. Paulus in Römer 3, Vers 11: Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Im Epheserbrief geht Paulus sogar so weit, uns als kraftlos wie eine Leiche zu beschreiben. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, wie ein Leichnam unfähig ist, auf Reize zu reagieren, so kraftlos waren wir auf Gott bezogen zu antworten. Das ist der erste Begriff, den Paulus benutzt, um unsere Verlorenheit zu beschreiben. Kraftlos. Zweitens, gottlos. Vers 6 noch einmal. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun, diesen Begriff hat Paulus schon mal in Kapitel 1 benutzt, als er in Vers 18 schrieb: Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Hier kommen wir einen Schritt weiter. Kraftlos, das ist fast schon ein bisschen, naja, der Arme da, die arme Leiche, die kann ja nicht reagieren. Aber hier kommt jetzt ein mehr aktiver Part hinein. Da ist eine Gottlosigkeit. Und wenn wir diese Gottlosigkeit im Kontext von Römer Kapitel 1 betrachten, dann stellen wir fest, dass dies nicht eine Passivität ist, sondern ein aktives gegen Gott Vorgehen. Im Kontext von Kapitel 1 wird deutlich, dass wir in unserer Gottlosigkeit seine souveräne Herrschaft über unser Leben nicht akzeptieren, sondern von uns weisen. Wir führen ein Leben in Opposition zu ihm. Wir wollen frei sein, zu tun, was wir wollen. Wir akzeptieren seine Maßstäbe nicht, lehnen sie ab Und wir wollen auch nicht, dass unsere sündigen Taten und Wünsche in Frage gestellt werden. Wir widersetzen uns der Allwissenheit Gottes. Wir sind wütend, dass er uns vollkommen kennt, dass nichts, was wir denken oder tun, vor seinen Augen verborgen bleibt. Und deswegen lehnen wir ab und wir sind gottlos. Drittens, nicht nur kraftlos und gottlos, sondern auch Sünder. Vers 8. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Ein Sünder ist ein Übertreter des Gesetzes. Wir waren also ungehorsam. Wir rebellierten, ignorierten Gott, weigerten uns, ihm zu unterwerfen, wollen auch nicht leben, geschweige denn ihn loben, geschweige denn ihn anbeten. Wir sind Sünder. Ohne ihn. Nicht nur kraftlos, gottlos und Sünder, sondern viertens Feinde. Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Wir waren nicht nur kraftlos, gottlos und Sünder, sondern wir widersetzten uns in der Weise, als dass wir Gott sogar bereit waren anzugreifen, hätten wir die Möglichkeit dazu. Das ist das Bild eines Feindes. Der erhebt sich aus seinem Sitz und geht auf seinen Gegner zu. Ein Feind will Schaden anrichten. Wir wollen Gott schaden, gegen ihn kämpfen. Am liebsten würden wir ihn vom Thron zerren, sagte mal jemand, und ihn in die Hölle werfen. Das taten einige mit Jesus. Sie waren so verfeindet, dass sie ihn ans Kreuz schlugen. Sie wollten Gott umbringen. Das ist die Finsternis. Das ist die Nacht, in der wir uns befinden. Das ist die Schwärze, die wir zulassen müssen, wenn wir die Liebe Gottes begreifen wollen. Denn Gottes Liebe zeigt sich nicht nur durch Jesu Tod am Kreuz, sondern durch Jesu Tod am Kreuz für Sünder. Jesus ist nicht für nette Menschen gestorben. Er ist auch nicht für die Gerechten oder die Guten ans Kreuz gegangen. Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Er starb für Menschen, die schwach, hilflos, gefangen, aktiv sündhaft, aktiv gottlos und in aktiver Feindschaft zu ihm lebten. Und heute Morgen feiern wir Abendmahl und ich würde gerne dich einladen, dass du an diesem Sonntag jetzt einen Augenblick innehältst und darüber nachdenkst. Dein Herz prüfst und an deine eigenen Sünden denkst. Erinnere dich doch mal an die Dinge, die du vielleicht sogar vor deinem Nächsten geheim halten möchtest. Sachen, die du vielleicht noch nicht mal deinem Ehepartner erzählst. Dinge, von denen du meinst, es sei besser, die Leute wüssten nichts davon. Sei ehrlich zu dir selbst. Schau, lass den Kontrast zu. Und rede dich nicht raus. Du wirst niemals die Liebe Gottes verstehen, wenn du dich ständig in dein selbstgemachtes Licht stellst. Alles, was dich betrifft, beiseite schiebst. Jede Kritik an dir abwehrst. Das ist ein Moment der Prüfung, des sich selbst Prüfens. Herr, hilf mir, dass ich stehen bleibe im Licht deiner Heiligkeit und nicht in meinem künstlichen Scheinwerfer, der mich heller machen will, als ich bin. Gestehe dir ein, dass auch du ein Mensch bist, für den Jesus sterben musste, damit du Rettung erlebst. Wenn du deine Schuld eingestehst, dann können wir wirklich sagen, Jesus liebt dich. Wenn du deine Schuld bekennst, dann können wir wirklich sagen, Jesus starb für dich. Aber wenn du sagst, nee, da ist keine Schuld, ich bin gut, dann ist die Botschaft nicht für dich. Jesus kommt nicht nach 20 Jahren vorbei und stellt fest, wie du wirklich bist. Nein, er kennt dich bereits in deiner schlimmsten Phase, denn er starb für dich, als du noch Sünder warst. Deswegen macht es gar keinen Sinn, sich besser darstellen zu wollen, als wir sind, denn Gott kennt uns sowieso. Denn er starb gerade für die Kraftlosen, für die Gottlosen, für die Sünder und sogar für seine Feinde. Und als du es noch warst, da gab er sein Leben für dich. Halleluja. Preis dem Herrn. Also erstens Gottes Liebe für den Sünder. Zweitens, was wir hier sehen, ist auch die Verbindung zwischen Gottes Liebe und dem Kreuz. Unser Text macht deutlich, dass die Liebe Gottes und das Kreuz untrennbar sind. Mehrfach spricht Paulus in diesem Textabschnitt von dem Kreuzestod Jesu. In Vers 8: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vers 9: Wir werden durch sein Blut gerechtfertigt. Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes. Okay, in diesem kurzen Text bezieht sich Paulus auf das Sterben Jesu, Vers 8, auf sein vergossenes Blut, Vers 9, und auf den Tod des Sohnes Jesus Christus, Vers 10. Dreimal. Die Liebe Gottes ist untrennbar mit dem Tod Jesu. Und wo fand der Tod statt? Am Kreuz. Das Evangelium, also die Botschaft von Jesus Christus, lautet nicht einfach, Gott liebt dich, sondern sie lautet, Gott liebt dich um den Preis seines Sohnes. Das Kreuz, der Tod Jesu am Kreuz und die Liebe Gottes sind nicht voneinander trennbar. Paulus denkt niemals an Gottes Liebe zu uns, ohne das Kreuz im Blick zu haben. Nun, dass Jesus sein Leben für Menschen gab, das ist an sich schon gewaltig. Großartig. Doch nun betrachtet Paulus das Sterben am Kreuz etwas genauer, indem er anschaut, für wen Jesus denn dort sein Leben ließ. Und dazu vergleicht er, was Gott im Sterben Jesu für Sünder tat, mit dem, wozu ein Mensch fähig ist. Er schreibt in Vers 7, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Was er damit sagt, ist, dass wir Menschen unter gewissen Umständen bereit sind, für einen rechtschaffenen Menschen zu sterben. Ich las die Geschichte von einem Jugendlichen, der auf den Straßen einer Großstadt aufwuchs. Und eines Tages war seine Schwester sehr schwer krank und musste operiert werden. Die Operation verlief nicht gut, sodass eine Bluttransfusion nach der OP nötig war. Und so bat man den Jugendlichen um eine Blutspende für seine Schwester. Er wurde an ihr Krankenbett geführt und der Junge saß mit zusammengepressten Lippen und sah, wie der Arzt diese Nadel in seine Vene stach. Und dann sah er, wie das Blut aus der Vene durch den Schlauch rüber transferiert wurde zu seiner Schwester. Als die Transfusion beendet war, legte der Arzt seinen Arm über die Schulter des Jungen und hat gesagt, das hast du toll gemacht, bist ein mutiger junger Mann. Aber der Arzt ahnte nicht, wie mutig der Junge wirklich war. Der schaute ihn nämlich groß an und fragte, Herr Doktor, wie lange dauert es jetzt noch, bis ich sterbe? Er dachte, mit jedem Tropfen Blut, das aus seiner Vene floss, würde er seinem Tod näher kommen. Und er war bereit, für seine Schwester zu sterben. Zu solch einer Liebe mag der Mensch fähig sein, schreibt Paulus. Ein Mensch mag für sein Land sterben, für seine Schwester sterben, für seine Familie sterben, vielleicht auch noch für einen aufrichtigen Menschen in seiner näheren Umgebung. Aber Paulus erklärt uns, bei Jesus war das anders. Er starb für Kriminelle. Er sah dich an und er sah Finsternis. Er sah mich an und er sah Dunkelheit, Flecken, Runzeln, Rebellion. Er gab sein Leben nicht für die, die ihm nahe standen, ihm wohlgesonnen waren, mit denen er gute Erlebnisse hatte, schöne Erinnerungen teilte. Er gab sein Leben nicht für die, die ihn liebten, sondern er gab sein Leben für die, die ihn hassten, die seinen Tod wollten, die ihm vom Thron stoßen wollten und in die Hölle werfen wollten. Nun stirbt kaum jemand, Vers 7, für einen Gerechten, für einen Wohltäter. Entschließt sich vielleicht jemand zu sterben? Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er sah in uns nicht das, was ein junger Mann in einer jungen Frau sieht und sich in sie verliebt. Solch eine Liebe ist an den Reiz der jungen Dame gebunden. Doch die Liebe Gottes ist anders. Sie ist anders, weil sie ihren Ursprung bei Gott hat. Wenn sie an etwas gebunden wäre, was in uns liegt, dann hätten wir sie gar nicht erst empfangen können, weil es gibt nichts, was schön ist an uns. Denn wir sind, wenn wir so wollen, unliebbar, gottlos, tot, schwach, feindlich gesinnt. Gottes Liebe aber zu uns in Christus beruht nicht auf etwas in oder an uns, sondern sie beruht ganz und gar auf etwas in und an Gott. Und das wiederum darf dein Herz heute Morgen segnen, weil du sicher sein darfst, dass selbst wenn du morgen versagst, Gottes Liebe nicht abnimmt. Er liebt dich nicht aufgrund deiner Leistung, sondern aufgrund seines Wesens. Denn er starb schon für dich, als du noch sein Feind warst. Paulus sagt, es ist selten, dass ein Mensch sein Leben für einen gerechten und edlen Menschen hingibt. Wie viel erstaunlicher ist es, dass Gott seinen Sohn für diejenigen gab, die es nicht verdienen. Halleluja. Dass die Liebe Gottes zu uns ihren Ursprung bei ihm hat, macht Vers 8 auf eine andere Weise noch deutlich. Nochmal, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der eine Aspekt ist hier, dass wir erkennen, dass das Kreuz uns nicht nur die Liebe Gottes zeigt, sondern dass sie die Liebe Gottes beweist. Das ist ein Unterschied. Sein Kreuzestod ist nicht nur ein Beispiel, etwas, worauf wir hinweisen können, nicht nur ein Beispiel, wie Liebe aussehen kann, sondern es ist der Beweis der Liebe, denn diese Liebe vom Kreuz hat eine erlösende Wirkung. Deswegen heißt es in Vers 9, dass er sein Blut uns rechtfertigt, und Vers 10, dass wir durch seinen Tod mit Gott versöhnt sind. Es ist nicht nur ein Zeichen. Ja, das wirst du richtig verstehen. Das Kreuz ist nicht nur ein Vorbild für den allgemeinen Menschen der selbst aufopferungsvollen Liebe. Nein, es ist mehr als ein Zeichen. Es ist der Beweis der Liebe Gottes. Und dieser Beweis hat Folgen, nämlich Vers 9, unsere Rechtfertigung durch sein Blut, was am Kreuz vergossen wurde, und Vers 10, die Versöhnung durch seinen Tod. Zum anderen macht Vers 8 auch deutlich, dass Jesus am Kreuz den Vater nicht dazu brachte, uns zu lieben. Okay, verstehen wir das? Sein Kreuzestod war nicht der Moment, an dem Gott anfing, uns zu lieben. Wir denken vielleicht manchmal so oder neigen dazu. Schließlich hat Jesus gebetet: Herr, vergib ihnen ihre Schuld, rechne ihre Sünden nicht an. Vater, vergib ihnen. Aber dieses Gebet richtete sich nicht an einen widerwilligen Gott, der durch den Tod seines Sohnes besänftigt wurde. Verstehen Sie, was ich meine? Sondern die Liebe Gottes war zuerst da, bevor Jesus ans Kreuz ging. Das sagt Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott liebte zuerst. Und Beweis seiner Liebe ist sein Sohn, der am Kreuz für Sünder stirbt. Was Christus durch seinen Tod bewirkt hat, ist die Besänftigung des Zornes Gottes in der Weise, als dass der gerechte, heilige Wille Gottes gestillt wurde durch das vergossene Blut seines Sohnes. Aber die Liebe war der Auslöser für den Kreuzestod Jesu. Das Kreuz ist also Ausdruck der vorherigen Liebe Gottes zu seinem Volk. Hätte der Vater sein Volk nicht geliebt, hätte es das Kreuz nie gegeben. Das Kreuz bringt Gott, den Vater, nicht dazu, seine Kinder zu lieben. Das Kreuz ist vielmehr Ausdruck und Folge der Liebe Gottes des Vaters zu uns. Was hat das mit dir zu tun, fragst du dich? Alles. Du bist heute Morgen hier und erkennst zum ersten Mal die Liebe Gottes vor dem Hintergrund deiner persönlichen Finsternis. Du hast das Empfinden, dass Gottes Liebe anfängt zu leuchten, was vorher unterdrückt war in deinem Leben. Das kommt, weil du zum ersten Mal ernsthaft dich anschaust und dabei bist, zuzugeben, dass du ohne Gott verloren bist. Die Botschaft der Bibel ist die: Bring deine Schuld zu Jesus, bekenne ihm deine Sünden, vertraue darauf, dass er für deine Schuld bezahlt hat, und du wirst die Liebe Gottes erfahren. Andere sind hier und zweifeln an der Liebe Gottes. Das sind häufig Gotteskinder, die sich die Frage stellen: Liebt Gott mich wirklich? Oder woher weiß ich, dass er mich liebt? So eine Frage, die will manchmal in uns aufkommen. Aber vergessen wir nicht, in welchem Kontext die Liebe Gottes hier im Römerbrief Erwähnung findet. Sie ist eine Frucht der Rechtfertigung. Wir haben Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade, Hoffnung auf Herrlichkeit, Freude in Bedrängnis, haben wir letzten Sonntag gehört, und wir sind auch Empfänger der überreichen, unverdienten Liebe Gottes. Alles ist dein. Oft begreifen wir das nicht. Wir verstehen das nicht. Uns geht es so wie diesem Mann, der eine Reise machen musste entlang eines Flusses von einem Ort zum anderen, und dazu buchte er ein Ticket auf so einem Flusskreuzfahrtschiff. Und diese Tour dauerte mehrere Tage lang, aber weil er arm war und gerade mal das Ticket sich leisten konnte, ging er vor Ablegen des Schiffes noch in einen Supermarkt sozusagen und kaufte sich ordentlich eine Tasche voll Kekse, um sich davon zu ernähren. Und jedes Mal, wenn Essenszeit war, gingen dann die Gäste des Flusskreuzfahrtschiffes in das Restaurant und ließen sich schmecken. Ihm war es peinlich und er verkroch sich in irgendeine Ecke und aß seine trockenen Kekse. Irgendwann wurde er bekannt mit einem anderen Passagier und dann war wieder Essenszeit und dieser Passagier sagte, komm, wir gehen essen. Und dann sagte er, ich habe nur Kekse und ich, ach und nein und so weiter. Und dann sagte der Passagier zu ihm, hol mal dein Ticket raus. Er holt sein Ticket raus und sagt, jetzt lies mal, was draufsteht. Was stand drauf? Alle Mahlzeiten im Ticketpreis enthalten. Alle Mahlzeiten sind enthalten. Manche Christen und ich auch manchmal, ich vergesse es. It's all inclusive. Die Liebe Gottes ist all inclusive. Du zweifelst. Gott hat sie dir bewiesen. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Und das, als du noch sein Feind warst. Als du noch Sünder warst. Er hat es gezeigt. Und die Gaben der Rechtfertigung aus Glauben, völlig losgelöst von Werken, sind so vielfältig. Du hast Frieden mit Gott. Du hast Zugang zum Vater. Du hast Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. Du hast sogar Freude in Bedrängnis und du hast die überschwängliche Liebe Gottes in Jesus Christus, der sein Leben für dich gab, als du noch tot in den Übertretungen deiner Sünden warst. Siehst du das? Guck mal auf dein Ticket. All inclusive. Und jetzt gehst du ins Bordrestaurant und lässt es dir gut gehen und sagst, Herr, ich danke dir, dass du mir das alles kostenfrei schenkst. Und dass in diesem wunderbaren Buffet deine großartige Liebe enthalten ist. Ich wünschte mir, dass ich das und ich wünsche mir, dass du das immer besser verstehst und niemals mehr zu den Keksen greifst. Amen. Herr, ich danke dir für deine überschwängliche, großartige Liebe. Worte können es nicht ausdrücken. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit dir, Herr Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du es unseren Herzen erklärst. Du kannst es lebendig machen. Meine Worte sind zu schwach, aber dein Wort ist stark. Ich bitte dich, Herr, Überführe du den, der sich in ein besseres Licht stellt. Hilf, dass wir die Dunkelheit insofern zulassen, als dass wir sie nicht kaschieren durch gute Taten, sondern dass wir kapitulieren und dann erkennen, wie großartig du bist. Deine Liebe sei gepriesen, ja du selbst seist gelobt. Danke, Herr, für dein Kreuzestod. Und nun richten wir unsere Herzen auch im Abendmahl darauf aus und sagen dir von Herzen Danke. Amen.